Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 13, Predigt von Zack Poonen. Wir schlagen wieder das Matthäus-Evangelium Kapitel 28-20 auf, um den Teil des Missionsbefehls zu sehen, der generell von den meisten Christen vernachlässigt wird. Wenn ihr in alle Nationen geht, macht alle Nationen zu Jüngern, sagt ihnen, Jesus voll und ganz nachzufolgen und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Wir haben uns mit allem beschäftigt, was Jesus geboten oder gelehrt hat, was wir zunächst mal selbst praktizieren sollen und dann sollen wir andere lehren. Wir haben uns Matthäus 5 angeschaut, haben uns die 9 richtigen guten Haltungen angeschaut, von denen Jesus zunächst einmal sprach und wir schauten uns 6 von ihnen an, in den Versen 3 bis 8. Und jetzt wollen wir uns die Verse 9 bis 12 anschauen. Zunächst einmal Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Haben wir ein Recht, uns als Söhne Gottes zu bezeichnen? Es heißt hier, wir nennen uns nicht selbst so, sondern sie werden so und so heißen, Söhne Gottes heißen. Gott wird uns als seine Söhne bezeichnen, wenn wir friedfertig sind oder Frieden schaffen. Wir müssen einen Ruf haben, dass wir Frieden hervorbringen. Das Gegenteil von friedfertig ist jemand, der Schwierigkeiten macht. Was für einen Ruf hast du in deiner Gemeinde? Was sagst du, ich mache keine Schwierigkeiten, ich bin niemand, der Frieden schafft, ich bin neutral. Nun, dann kannst du auch nicht als Sohn Gottes bezeichnet werden. Gesegnet sind die, die Frieden schaffen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Diejenigen, die immer nach Frieden streben. Ihr erinnert euch daran, als Jesus geboren wurde, haben die Engel vom Himmel eine Botschaft gebracht und gesagt, Friede auf Erden, Ehre sei Gott in der Höhe. Lukas 2,14 und Frieden auf Erden unter den Menschen, an denen er wohlgefallen hat. Gott hat wohlgefallen an denen, die friedfertig sind. Die Welt ist eine Welt voller Streit und Spannungen und Murren und Klagen. Wenn wir uns die Erde vom Himmel aus anschauen würden, dann sehen wir sie angefüllt mit Finsternis, aufgrund von Klagen, Murren, sich beschweren und allem. Und inmitten der Finsternis gibt es ein paar Lichtflecken. Das sind die Kinder Gottes, die Söhne Gottes vielmehr. Und ein Kennzeichen der Söhne Gottes ist, dass sie friedfertig sind. Wenn wir Philipper 2 aufschlagen, finden wir dasselbe, was dort wiederholt wird. Warum steht in Philipper Kapitel 2, dass wir alle Dinge tun sollen, ohne Murren und Klagen. Philipper 2,14. Alles in unserem Leben sollen wir tun, ohne Murren und ohne Klagen. Ohne irgendeinen Streit in unserem Herzen. Das ist ein ziemlich hoher Standard. Aber hier steht, ohne Murren und Bedenken vielmehr, das ist die einzige Art und Weise, dass wir beweisen können, dass wir uns erweisen können als unsträfliche, als lauter, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir als Lichter in der Finsternis erstrahlen können. Wie kommt das? Was ist die Finsternis? Murren, sich beschweren und klagen. Was ist das Licht? Menschen, die Frieden schaffen. Die nicht murren, die sich nicht beschweren, die nicht klagen. Gesegnet sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Als Jesus seine Jünger aussandte zum Volk Israel, lesen wir in Lukas 10, dass er 70 erwählte, Lukas 10, Vers 1, um zu zweit vor ihm herzugehen, wohin er auch selbst gehen wollte. Und er sagte, wenn ihr in eine Stadt geht, dann sucht nach einem Mann des Friedens, einem Sohn des Friedens. Wenn immer ihr in ein Haus geht, Lukas 10, Vers 5, sagt, Friede sei diesem Haus. Und wenn ein Mann des Friedens dort wohnt, ein Sohn des Friedens, wird dein Friede auf ihm ruhen, aber wenn nicht, wird er zu euch zurückkehren. Und wenn du einen Sohn des Friedens findest, dann bleib in dem Haus. Und geh nicht von Haus zu Haus, denn du wirst kaum ein weiteres solches Haus finden in dieser Stadt. Mit anderen Worten, was er sagte war, du findest vielleicht ein Haus in einer Stadt, wo ein Sohn des Friedens wohnt. Warum hätte er sonst gesagt, geh nicht von Haus zu Haus? Was wäre, wenn es 10, 20, 30 oder 100 solcher Häuser gäbe? Jesus wusste, dass es sehr unwahrscheinlich ist, ein solches Haus zu finden. Geht nicht von Haus zu Haus, denn wenn du einen Mann des Friedens findest in einem Haus, dann habt ihr Glück gehabt, denn das ist selten. Und das ist die Art von Haus, in dem Gott wohnt. Ist dein Haus ein Haus des Friedens? Kann das gesagt werden über dich als Ehemann, dass du ein Mann des Friedens bist? Weißt du, man braucht immer zwei Menschen, um sich zu streiten. Du kannst keinen Streit haben, wenn einer sich weigert, sich zu streiten. Es ist wie bei beiden Händen. Beide Hände müssen sich treffen, damit ein Geräusch hervorgeht. Du kannst kein Geräusch machen nur mit einer Hand. Wenn eine Hand sich weigert zu klatschen, kann die andere Hand kein Geräusch hervorbringen. So ist es mit dem Streiten. Jeder, sagen wir Ehemann und Ehefrau, wenn einer sich weigert zu streiten, sich selbst oder ihr selbst stirbt, gibt es keinen Streit. Es gäbe Frieden. Also kann ich niemals den Mangel an Frieden einem anderen zuschieben in meinem Haus, in meiner Gemeinde. Du kannst nicht sagen, nun, meine Frau stört den Frieden, mein Mann stört den Frieden. Nein, du kooperierst damit und streitest dich. Deswegen gibt es keinen Frieden. Es kann kein Geräusch hervorgehen, wenn eine Hand sich weigert zu klatschen mit der anderen Hand zusammen. Also in einer Situation, wo es keinen Konflikt gibt, wenn du dem Frieden nachgehst, stirbst du dir selbst. Lass den anderen so aufgeregt sein, wie er oder sie möchte. Dann hast du Frieden. Wenn beide bereit sind, sich selbst zu sterben, dann gibt es, was wir Gemeinschaft nennen. Gemeinschaft ist sogar mehr als Frieden. Frieden ist das Zweitbeste. Gemeinschaft ist das Beste. Frieden ist, wo einer sich weigert zu kämpfen und sich zu streiten, sich selbst stirbt. Gemeinschaft ist, wenn beide sich selbst sterben und ihren Rechten sterben, sich weigern zu streiten oder Fehler zu finden oder zu murren und dann haben sie Gemeinschaft. Wo wir keine Gemeinschaft haben können, lasst uns wenigstens Frieden nachjagen. Ich möchte euch zwei Verse im Neuen Testament zeigen, die über die Wichtigkeit von diesem Thema sprechen. Ich habe euch bereits Philipper gezeigt, das steht auch im Römerbrief, in Kapitel 12. Römer 12, dort steht, Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist genau, was ich sagte. Wenn jemand sich mit dir streiten möchte, dann weigere dich zu streiten. Stirb dir selbst, dann gibt es Frieden, vielleicht keine Gemeinschaft mit diesen Menschen, vielleicht keine Gemeinschaft zwischen dir und deiner Frau, deinem Ehepartner, aber du hast trotzdem Frieden zu Hause. In dem Maße, wie es von dir abhängt, ist es immer möglich, unseren Teil zu tun und zu sterben. Ich weigere mich, mich mit Menschen zu streiten, selbst wenn es um Lehrmeinungen gibt, wenn ich sehe, dass sie nur Interesse haben an Streit. Wenn Menschen zu mir nach Hause kommen und Fragen stellen oder nach einer Versammlung und ich sehe, dass sie wirklich die Wahrheit wissen wollen, dann bin ich bereit, Stunden mit ihnen zu verbringen. Aber wenn ich sehe, dass sie nur streiten wollen mit mir, dann möchte ich Frieden nachjagen. Aber hör zu, lass uns sprechen über Sport, irgendwas, worin wir einig sind. Sprechen wir darüber, Demut nachzujagen, anstatt zu streiten über diese Lehrmeinung. Ich weiß, er will nur streiten und ihm ist bereits innerlich heiß, er wird wütend und sauer und es bringt nichts, der Diskussion nachzugehen, weil ich möchte nicht die Diskussion gewinnen und einen Freund verlieren. Ich sage lieber, wir behalten unsere Freundschaft und du kannst denken, dass du diesen Streit gewonnen hast, aber ich werde mich nicht mit dir streiten. Wenn wir bereit sind, uns selbst zu sterben und unserem Ruf und all diesen Dingen, dann ist es leicht, in jeder Situation Frieden nachzujagen, wenn wir glauben, dass Gott alles in der Hand hat und nicht zulassen wird, dass ich geprüft werde über meine Fähigkeit hinaus, dann bin ich bereit, mir selbst zu sterben. Viele Menschen sagen, wenn du diesen Weg gehst, werden Menschen dich für eine Fußmatte behandeln und über dich hinweggehen. Nein, wenn du 1. Korinther 10, 13 glaubst, dass Gott niemals zulassen wird, dass du geprüft wirst über deine Fähigkeit hinaus, er wird nicht zulassen, dass Menschen dich ausnutzen, dann wirst du dem Frieden nachjagen und du wirst entdecken, wie es heißt in den Sprüchen, der Name des Herrn ist ein starker, fester Turm, der Gerechte läuft dort hinein und ist in Sicherheit. Sprüche 18, Vers 10. Wenn du siehst, dass sich Streit erhebt, flüchte dich in den Namen Jesus und dann wirst du die Erfüllung von Sprüche 16, Vers 7 sehen. Wenn die Wege einem Menschen dem Herrn gefallen, dann kannst du dich im Herrn bergen und er lässt selbst seine Feinde Frieden mit ihm schließen. Es ist erstaunlich, was man da erleben kann. Wenn du versuchst, dem Herrn zu gefallen, wirst du sehen, dass selbst deine Feinde still werden. Die Friedfertigen werden Söhne Gottes genannt werden. Ein anderer Vers, den ich euch zeigen wollte, steht im Hebräerbrief in Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12, dort steht in Vers 14, jagt dem Frieden mit jedermann nach, nicht nur mit Gläubigen, mit jedem Menschen, mit deinem schwierigen Nachbarn, mit deiner schwierigen Schwiegermutter, mit Verwandten, mit deinem Schwager, der dich betrogen hat, mit dem Grundstück, mit Familienmitgliedern, die dich betrogen haben und missbraucht haben. Suche Frieden mit ihnen. Gott wird sicher gehen, dass du bekommst, was du bekommen sollst. Du musst dafür nicht kämpfen. Jage dem Frieden nach mit jedermann, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Das ist ein erstaunlicher Vers. Es reicht nicht, sich nach Heiligung auszustrecken. Wir müssen auch Frieden mit allen Menschen nachjagen. Viele Menschen jagen Heiligung nach in ihrem persönlichen Leben mit dem Herrn, aber sie jagen nicht dem Frieden mit jedermann nach. Aber hier heißt es, ich muss Frieden mit allen Menschen nachjagen und Heiligung. Ohne das werde ich nicht den Herrn sehen. Gesegnet sind die, die Frieden schaffen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das ist anders als Kinder Gottes. Kinder Gottes sind Babys. Ein Sohn ist ein reifer Mensch, der weiß, wie er sich selbst stirbt und wie er Jesus nachfolgt. Stell dir selbst die Frage, ob du den Titel Sohn Gottes oder Tochter Gottes verdient hast. Das ist sehr leicht herauszufinden. Bist du friedfertig? Bist du friedfertig zu Hause? Bist du friedfertig in der Gemeinde? Oder machst du Schwierigkeiten? Bist du friedfertig mit deinen Nachbarn? Oder bist du jemand, der überall einen Streit vom Zaun bricht? Dann verdienst du den Titel Sohn Gottes nicht. Das ist mehr wie Sohn des Teufels. Also lasst uns vorsichtig sein. Matthäus 5, Vers 10, da haben wir eine achte richtige Haltung. Gesegnet sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Da haben wir gesehen, gesegnet sind die, die arm im Geist sind, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn wir demütig sind und hungern nach Frieden und Gerechtigkeit und uns nach Freundlichkeit ausstrecken, wir nicht kämpfen um unsere Rechte, dann werden wir sehen, dass Menschen in der Welt, die böse sind, dass sie uns verfolgen. Alle, die Gott wohlgefällig leben sollen, werden verfolgt werden. Wenn wir uns danach ausrichten, in Gerechtigkeit leben zu wollen, dann werden wir verfolgt werden, heißt es hier. Ich möchte euch diesen Vers zeigen im 2. Timotheus. Das ist eine absolute Aussage vom Heiligen Geist inspiriert. Und Paulus sagt Folgendes, 2. Timotheus 3, 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Er sagt nicht manche, er sagt nicht viele, er sagt nicht die meisten, es könnte manche, viele oder die meisten sein, er sagt alle. Alle beziehen alle Gläubigen mit ein, nicht jeden Gläubigen, der sich als Gläubiger bezeichnet. Jeder, der gottesfürchtig leben möchte in Christus Jesus, wird verfolgt werden. Da, wo du arbeitest, wirst du vielleicht verfolgt, um der Gerechtigkeit willen. Was bedeutet es, um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu werden? Das bedeutet, da, wo du arbeitest oder in irgendeiner Situation, sagst, ich werde das nicht tun, das ist verkehrt. Ich erinnere mich an viele Erfahrungen, als ich in der Navy gearbeitet habe, wo ich meinen leitenden Offizieren gegenüberstehende und sagen musste, tut mir leid, das kann ich nicht tun, aufgrund meines Gewissens, das erlaubt mir das nicht, ich bin Christ. Das ist eine sehr riskante Sache, im Militär so zu sprechen. Wenn man das in einem säkularen Job sagt, dann kann man vielleicht seinen Job verlieren und rausgeschmissen werden. Aber wenn du das beim Militär sagst, dann bist du in der Gefahr, vors Kriegsgericht gestellt zu werden und du kommst eventuell ins Gefängnis, weil es ist eine sehr ernste Sache, im Militär Befehle zu verweigern. Ich erinnere mich an viele Situationen, wo das geschehen ist und ich musste Gott vertrauen, sich um mich zu kümmern. Aber sie baten mich, Dinge zu tun, was gegen mein Gewissen war, habe ich gesagt, tut mir leid, ich bin ein Christ, ich kann das nicht tun. Ganz egal, was das für ein hochgestellter Offizier war, Und ich habe irgendwie gelitten, weil aufgrund der Sache hat der kommandierende Offizier mir keine gute Empfehlung gegeben für eine weitere Beförderung. Einmal wurde ich sofort versetzt. Das war natürlich nicht so angenehm. Aber das sind doch nicht Dinge, die wir als Verfolgung bezeichnen können. Das sind vielleicht keine Mückenstiche im Verhältnis zu den Löwen, die die frühen Christen aufgefressen haben. Aber die Urchristen haben das auch erlebt. Wir kommen gleich dazu. Hier geht es darum, zur Gerechtigkeit zu stehen. Es gibt viele Arbeitsstellen, bei denen Menschen Kompromisse machen. Sie lügen, sie betrügen. Sie geben Bestechungsgeld, um etwas Ungerechtes in die Wege zu leiten. Und wenn Christen diesen Weg mitgehen, natürlich werden sie keine Verfolgung erleben. Aber wenn sie sich weigern, diesen Weg zu gehen, wenn sie sich weigern, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, etwas Ungerechtes zu tun, dann werden sie vielleicht bedroht von denen, die ihre Vorgesetzten sind, die etwas abhaben wollen von diesem Bestechungsgeld. Es gibt viele solche Fälle. Wo wir zur Gerechtigkeit stehen, verlieren wir vielleicht unsere Arbeit oder wir verlieren die Gunst unserer Chefs, aber das Reich des Himmels gehört dir. Du verlierst vielleicht etwas Irdisches in diesem Prozess, vielleicht eine Position, vielleicht irgendeine Beförderung, aber du bekommst etwas vom Himmel. Im Austausch dafür, ist es das wert? Ist es richtig, dass ein Mensch lügt, um eine Arbeit zu bekommen oder irgendwie die Türen geöffnet zu bekommen? Nein, das ist nicht die Sache wert. Nicht für einen Christen. Es ist viel besser, das nicht zu tun, weil es ihn außerhalb des Willens Gottes sein lässt. Wenn du irgendwo was erlebst und irgendwo hinkommst, indem du lügst, dann ist es ganz sicher, dass Gott dich da nicht begleitet. Wenn du irgendwo in die Klemme kommst und der Teufel sagt, ach, lüge einfach. Eine Lüge ist allmächtig. Sie kann alles für dich bewirken. Und der Heilige Geist sagt, nein, das ist eine Lüge. Gott ist allmächtig. Eine Lüge zu erzählen, ist nicht das Machtvollste zu bekommen, was du haben willst. Sondern stehe zu Gott. Gott ist in der Lage, dir alles zu geben, was er dir geben möchte. Und dann wirst du entdecken, dass Gott dir das gibt, was du bekommen sollst. Manchmal prüft dich Gott vielleicht. Ich weiß, Gott hat mich in verschiedenen Situationen geprüft und ich glaube, wenn ich diese Tests dort nicht bestanden hätte, wäre ich nicht, wo ich heute bin. Ich hätte nicht den Dienst, den Gott mir gegeben hat. Und ich glaube, dass viele von euch einen Dienst hätten haben können, wenn ihr bereit gewesen wärt, gerade zu bleiben und irdische Dinge zu verlieren um der Gerechtigkeit willen, dann wäre das Reich Gottes in größerem Maße euer gewesen. Du hast etwas davon verloren, aber das kannst du nicht ändern. Die Vergangenheit ist unveränderlich. Verlorenes ist verloren. Du kriegst es nicht zurück, aber die Zukunft kannst du ändern und sagen, Herr, in den folgenden Tagen möchte ich zu dem stehen, was richtig und gerade ist. Ein Christ soll in keinem Bereich seines Lebens krumm sein. Er soll nicht lügen, er soll nicht betrügen. Egal, um welchen Prophet es hier geht, Gott schaut nach solchen, die gerade sind und gerade bleiben, damit er ihnen einen größeren Dienst geben kann. Und dann, die neunte Qualität ist ähnlich, aber etwas anders. Er sagt hier, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und nicht um der Gerechtigkeit willen, jetzt in diesem Fall, sondern wenn sie lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Der Unterschied zwischen Vers 10 und 11 ist der, in Vers 10 geht es darum, dass wir zu dem stehen, was richtig ist. Es gibt Nicht-Christen, die manchmal auch gerade sind und zu dem Recht und Gerechtigkeit stehen. Es gibt Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, Richter zum Beispiel, die umgebracht worden sind, weil sie ein rechtes Urteil gefällt haben, ein gerades, Geschäftsmänner, Politiker und andere, die umgebracht worden sind von ihren Feinden, weil sie zu Recht und Gerechtigkeit gestanden haben. Es ist wirklich eine Schmach, dass Nichtchristen manchmal mehr bereit sind, gerade zu sein und zu Recht und Gerechtigkeit zu stehen als Christen. Ich glaube, wir werden sehr überrascht werden am Tag des Gerichts, wenn solche Christen, die Kompromisse gemacht haben und die zurückgefallen sind, die sich vorstellen, dass sie ins Reich Gottes reinkommen könnten. Wenn du gerecht bist, wenn du bereit bist, verfolgt zu werden um der Gerechtigkeit willen, dann wird das Reich Gottes dein sein und in keinem anderen Fall. Hier hast du es in Vers 11, dass es darum geht, um Jesu willen verfolgt zu werden. Weißt du, wenn du still bist und nicht erzählst, dass du ein Jünger Jesu bist, dann hast du ein paar Vorteile, da wo du arbeitest, vielleicht bist du gerecht und das wird geschätzt von anderen, aber du bist still über die Tatsache, dass du an Jesus Christus glaubst und an eine Rettung glaubst, weil du Angst hast, dass du nicht befördert werden wirst, so lässt sie glauben, dass du einfach ein Nichtchrist bist, so wie deine Chefs. Du schämst dich, ein Zeuge Christi zu sein. Ich habe Offiziere der Regierung in der Bank gesehen, wo Nichtchristen einen Kalender mit einem Bild ihres Lieblingsgötzen hinhängen. Es ist sehr selten, dass du einen Christ findest, der bereit ist, über seinen Tisch einen Kalender zu hängen mit dem Wort Gottes drauf. Dass die Tatsache hervorhebt, dass er Christ ist, weil er Angst hat. Was werden Menschen über mich sagen? Wird mein Chef es sehen und wird er mich davon abhalten, befördert zu werden und mich irgendwie schlechter behandeln? Gesegnet sind die, die um meinetwillen verfolgt werden. Wir schämen uns nicht über ihn. Schämst du dich über Jesus bei deiner Arbeit? Rühme dich nicht der Tatsache, dass du gerecht bist. Viele Nichtchristen sind auch gerecht, sondern über das hinaus einen Schritt weiter. Bist du auch Christ? Ich bin ein Jünger Jesu Christi. Und wenn du zu Gott und seinem Wort stehst, nicht nur bei der Arbeit, selbst als Prediger, wenn du zu allem stehst, was in Gottes Wort gelehrt wird, wenn du hier bist, um Betrug in christlichen Kreisen zu entlarven, werden Menschen dich verfolgen, verleumden, werden alles Mögliche böse über dich erzählen, Geschichten erzählen, falsche Geschichten, weil du zur Wahrheit stehst. Was solltest du tun, wenn das geschieht? Müssen wir uns selbst leid tun, bemitleiden? Nein, alles andere. Du sollst dich freuen und froh sein, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Du kriegst keinen Lohn auf der Erde, du wirst hier verfolgt und rausgeschmissen, aber im Himmel ist dein Lohn groß, denn genauso haben sie alle Propheten vorher verfolgt, die vor euch waren. Wenn du das Alte Testament anschaust, dann wurden die wahren Propheten Gottes verfolgt. Verfolgung, die sie erlebt haben, wird nicht immer genannt. Zum Beispiel ein Mann wie Jesaja, der einige massive Worte gesagt hat gegen Menschen in Israel. Uns wird nicht gesagt im Buch Jesaja, wie er starb, aber die Tradition erzählt uns, dass er in einem hohlen Baumstamm war und sie haben ihn in zwei Teile gesägt. Sie haben ihn zersägt. Also einer der Menschen, die in Hebräer 11 genannt werden, die zersägt wurden. All jene, die zu Christus stehen, werden verfolgt werden. Und Stephanus, als er vor dem Hoherpriester stand in Apostelgeschichte 8, hat ihnen eine sehr bedeutende Frage gestellt und sagte ihnen Folgendes in der Apostelgeschichte 7. Er stellte ihnen am Ende seiner Botschaft eine Frage. Er sagte in Apostelgeschichte 7, 22, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Eure Väter haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, welcher von den Propheten wurde von euren Vätern in Israel nicht verfolgt, könnt ihr einen nennen? Stephanus beschrieb die Geschichte Israels in diesem Kapitel. Er hat die Geschichte Israels studiert und er hat daraus gefolgert, dass es keinen einzigen Propheten gab in der gesamten Geschichte Israels, der nicht verfolgt worden ist. Kein wahrer Prophet ist beliebt. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Pastoren können beliebt sein, Evangelisten können beliebt sein, selbst Apostel können beliebt sein, manchmal. Lehrer können sehr beliebt sein, aber ein Prophet ist fast immer nicht beliebt, weil er kommt, um Dinge zu diagnostizieren und das Falsche zu entlarven in einer Gemeinde oder in Menschen. Und er kommt in eine Gemeinde, um das zu sagen, was sie hören müssen und nicht, was sie gerne hören wollen. Er wird ihnen die Bereiche von Gottes Wort zeigen, die sie ignorieren. Er zeigt ihnen die Bereiche in ihrem Leben, wo sie Gottes Standards verpassen und zu kurz kommen und werden verfolgt werden. Das geschieht selbst heute. Das bedeutet es, zu Jesus zu stehen, um meinetwillen und meines Wortes willen, wenn ihr um dieser Dinge willen verfolgt seid, seid ihr gesegnet. Ihr sollt beneidet werden. Ja, mit diesen drei Qualitäten, die wir uns heute anschauen, friedfertig zu sein, jene, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, jene, die verfolgt werden, weil sie sich nicht schämen, dass sie zu Jesus Christus gehören, dass sie zu seinem Wort stehen. Freut euch und seid glücklich. In einer anderen Übersetzung heißt es, springt vor Freude, ihr solltet begeistert sein, weil ihr in den Spuren von Jesus und den Propheten seid. Lasst uns beten. Vater im Himmel, noch einmal danken wir dir für dein Wort. Es ist so kristallklar. Wir müssen in dem Licht wandeln, jeden Tag unseres Lebens. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.